Deutschlandfunk Interview.
Katastrophal nennt der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk das Scheitern der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Und auch andere internationale Stimmen drängen darauf, die Feuerpause wieder aufzunehmen. Die Waffenruhe war durch Vermittlungen von Katar zustande gekommen und wie das Außenministerium Katars heute bekannt gab, würden Verhandlungen über die Wiederherstellung zwar andauern, die Bemühungen seien aber erschwert. Wie geht es jetzt weiter? Darüber konnte ich mit der Friedensforscherin Claudia Baumgart-Ochse vom Peace Research Institute Frankfurt sprechen. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, ob es das jetzt erstmal war mit der Waffenruhe.
Ja, das war es erstmal. Also ich bin auch gar nicht überrascht, dass jetzt weiter gekämpft wird. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat das ja wiederholt angekündigt. Also damit war zu rechnen, dass der Krieg sozusagen weitergeht. Aber zugleich ist es jetzt im Moment ja so, dass die internationale Unterstützung für das israelische Vorgehen so langsam auch abnimmt. Die Opferzahlen unter den Zivilisten sind eben sehr hoch. Die höchsten, die wir je hatten in einem Krieg zwischen Gaza und Israel. Die Zerstörungen sind verheerend und es befinden sich eben immer noch 135 Geiseln in den Händen der Hamas. Und deswegen steigt langsam sozusagen der internationale Druck, dass da nochmals eine Feuerpause verhandelt wird.
Und glauben Sie, dass dieser internationale Druck von außen auch tatsächlich dazu führen könnte, dass demnächst, weiß nicht, an welchen Zeiträumen man da redet, vielleicht wieder eine Waffenruhe einkehren könnte?
Also ich denke, es ist schon möglich. Mein Eindruck ist, dass in Israel eigentlich im Moment zwei Motive, wie soll man sagen, miteinander ringen. Also einerseits will Israel natürlich die Bedrohung durch die Hamas jetzt vollständig beseitigen und die Sicherheit Israels, die Abschreckung wieder voll herstellen. Und das ist nach dem Massaker vom 7. Oktober sozusagen das wichtigste Ziel. Weil man kann gar nicht hoch genug einschätzen, welche Bedeutung dieses Massaker auf israelischem Staatsgebiet für die israelische Gesellschaft hat. Und auch die Geiselnahmen natürlich. Zugleich, und das ist sozusagen das zweite Motiv, braucht Israel die internationale, vor allem die US-amerikanische, aber es braucht auch die europäische Unterstützung und kann nicht riskieren, diese jetzt aufs Spiel zu setzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass darin doch ein Schlüssel liegt, dass es möglicherweise nochmal zu einer weiteren Feuerpause kommen könnte.
Israel vermutet ja, dass noch 137 Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden. Was bedeutet das Ende dieser Waffenruhe jetzt für die Geiseln?
Ja, das ist für die Geiseln natürlich überhaupt gar keine gute Nachricht, denn so wie wir die Geiselfreilassung in den letzten Tagen gesehen haben, das werden wir jetzt erstmal nicht mehr sehen. Das heißt, die werden weiter festgehalten. Die einzige Hoffnung besteht darin, dass Katar und Ägypten es eben doch noch einmal hinbekommen, eine weitere Feuerpause zu erzielen, um weitere Geiseln zu befreien. Aber ja, da bräuchte man jetzt eine Glaskugel, um zu wissen, ob das gelingen kann.
Durch die weitergehenden Kämpfe verschlechtert sich ja auch die Situation der Zivilbevölkerung in Gaza weiter. Zum Beispiel kommen Stand jetzt keine Hilfsgüter mehr nach Gaza. Wie geht es denn jetzt nach der Feuerpause für die Menschen in Gaza weiter?
Ja, also das sehe ich auch wirklich mit großer Besorgnis. Im Nordteil des Gazastreifens hat Israel ja schon anscheinend weitgehend die Kontrolle übernommen. Im Süden sollen jetzt verstärkt auch auf Druck der US-Amerikaner auch Korridore geschaffen werden und sichere Zonen, in denen man sich aufhalten kann. Aber natürlich wird es bedeuten, dass noch mehr Menschen ihre Häuser und ja ihre Wohnungen verlassen müssen, wenn das Bombardement jetzt wieder weitergeht und wieder aufgenommen wird. Also das ist eine sehr besorgniserregende Situation.
Wir haben es jetzt gerade schon zusammengefasst. Die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung in Gaza ist katastrophal. Israel vermutet immer noch über 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Ist denn jetzt überhaupt schon der richtige Moment, um ernsthaft über Frieden nachzudenken?
Tatsächlich ist der Moment noch nicht gekommen. Also an Friedenslösungen in einem umfassenden Sinne ist, glaube ich, wirklich erstmal gar nicht zu denken. Jetzt geht es erstmal darum, dass die Zivilbevölkerung tatsächlich besser geschützt wird im Gazastreifen, dass Israels Sicherheit gewährleistet werden kann, also dass die Bedrohung durch die Hamas beseitigt wird und dass natürlich die Geiseln freikommen. Also das sind jetzt die Ziele. Wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, auch dann wird es noch nicht gleich um eine umfassende Friedenslösung gehen können, sondern erstmal darum, wie es mit dem Gazastreifen selbst weitergeht. Was ist eigentlich der Plan für die Zukunft des Gazastreifens? Wer soll dort die Verwaltung übernehmen? Wer kann humanitär helfen? Wer den Wiederaufbau finanzieren? Und das sind ja alles sehr herausfordernde Probleme, die Israel nicht allein bewältigen kann und auch nicht sollte. Und ich denke, da sind die arabischen Nachbarstaaten, aber natürlich auch die internationale Gemeinschaft gefordert, sozusagen auch Ideen zu entwickeln, was mit dem Gazastreifen dann passieren soll.
Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt mittel- und langfristige Friedensbemühungen. Darüber wurde ja beispielsweise auch schon vor den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober diskutiert. Wie stark sind denn diese mittelfristig-langfristigen Friedensbemühungen von dem jetzigen Ende der Feuerpause beeinflusst?
Also wie gesagt, das Ende der Feuerpause war jetzt eigentlich nicht überraschend. Von daher ist damit auch keine neue Situation in dem Sinne eingetreten. Wir haben Krieg, es war eine Feuerpause und jetzt geht der Krieg weiter. Es ist eher sozusagen die Gesamtsituation, also der Terrorangriff der Hamas und der Krieg jetzt gegen Gaza mit diesen sehr hohen Opferzahlen, die haben natürlich sozusagen jede Friedenslösung, also kurzfristig, wenig aussichtsreich erscheinen. Ja, und auf lange Sicht, ich meine, Joe Biden hat jetzt schon von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen, Annalena Baerbock hat davon gesprochen, die Zwei-Staaten-Lösung wird jetzt wieder diskutiert, die war vorher eigentlich aus dem Spiel genommen, weil sich natürlich die Realitäten vor Ort in der Zwischenzeit sehr geändert haben seit den 90er Jahren. Wir jetzt 700.000 Siedlerinnen und Siedler in der Westbank haben, die Besatzung ist nochmal wirklich ausgeweitet worden. Wir haben zwei Regierungen auf der palästinensischen Seite, eine durch die Hamas und die eine andere durch die Fatah im Westjordanland. Und wir haben wahrscheinlich die rechteste Regierung in Israel, die es jemals gab. Also die Voraussetzungen für die Zwei-Staaten-Lösung sind sehr ungut, sag ich mal so.
Die New York Times hat ja Berichte veröffentlicht und die legen nahe, dass die israelische Regierung schon ein Jahr vor dem 7. Oktober Hinweise auf einen geplanten Großangriff der Hamas vorgelegen hätte. Israel soll diese Hinweise aber nicht ernst genommen haben. Wie ordnen Sie diese Berichte ein? Ist das plausibel?
Ja, das ist durchaus plausibel. Also es gab ja auch vorher schon Hinweise, dass es beispielsweise auch Informationen wohl vom ägyptischen Geheimdienst gab. Nicht in dieser Detailtiefe, aber es gab schon Hinweise. Und eben jetzt diese Berichte der New York Times, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Die Sicherheitsbehörden haben diese Pläne der Hamas offenbar nicht ernst genug genommen und das war natürlich ein katastrophaler Fehler. Die Strategie der Netanyahu-Regierung in den vergangenen Jahren bestand ja eher darin, die Hamas nicht zu zerschlagen, sondern sie lediglich in ihren militärischen Möglichkeiten zu beschränken. Also wir haben ja seit 2009 mehrere Kriege gesehen, die dann immer mit einem Waffenstillstand geendet haben, aber die Hamas nicht zerstört haben, sondern nur geschwächt. Und ja, das hat natürlich dazu beigetragen, dass die Spaltung zwischen palästinensischer Autonomiebehörde im Westjordanland und Hamas im Grunde aufrechterhalten wurde. Und Israel hat unterdessen dann die Besiedlung und die ökonomische Nutzung des Westjordanlands weiter vorangetrieben, weil es eben einfach auch keine palästinensische geeinigte Regierung und keine legitime Stimme der Palästinenser mehr gab. Und vor diesem Hintergrund war die Aufmerksamkeit auf dem Westjordanland und nicht auf dem Gazastreifen. Nicht auf dem Süden Israels. Man hat gedacht, man könnte das abschrecken mit dem Raketenabwehrsystem. Man hat gedacht, man hat diesen Zaun gebaut. Damit hat man die Hamas deutlich abgeschreckt und mit diesen verschiedenen Runden von Kriegen, die wir seit 2009 gesehen haben. Und währenddessen hat man sich militärisch sehr stark auf das Westjordanland konzentriert. Und diese Strategie ist eben nicht aufgegangen.